Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil des Rückblickes in die zweite Staffel. Mein Name ist, ihr wisst es, Andy Scholz. Ja, zum vierten und letzten Mal präsentiere ich Ausschnitte aus der zweiten Staffel. Ein tolles Archiv ist dort entstanden mit den unterschiedlichen Statements zu fotografischen Bildern. Alle Episoden sind übrigens immer noch online zu hören bei Spotify, Apple und so weiter und so weiter. Und allen Beteiligten danke ich an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich fürs Dabeisein. Dankeschön. Ja, kommen wir damit direkt zu Episode 45 mit Dokumenta-Teilnehmer Helmut Schweizer, der unlängst seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Die Episode ging am 2. April 2021 online. Hören wir da mal rein.
Jetzt jährt sich ja das Unglück von Fukushima zum 10. Mal. Jetzt im März hat es sich zum 10. Mal gejährt und Sie haben da auch viel auf Instagram gepostet. Also das ist Ihnen ein Anliegen, diese politische Haltung haben, die ist Ihnen wichtig, oder?
Ja, eigentlich von Anfang an. Also diese ganz frühen Bilder mit den Handlungen, das waren für mich natürlich auch Verletzungen an der Natur, die ich quasi wie so Metaphern, wie Akupunkturnadeln setzte. Und wenn ich heute eine Arbeit mache zu Fukushima, dann ist die auch nicht quasi direkt ablesbar, nicht abbildhaft, so wie auch so ein Schnitt, eine Kerbe in einen Baumstamm oder ein Blatt, was beschnitten wird und fotografiert wird, wie es beschnitten wird. Das ist ja auch nur ein Bild für etwas. Und so sind diese Arbeiten, also zu Fukushima, das sind auch Bilder, die gelesen werden müssen, aber die natürlich sich mit dem politischen und mit dem Zweifel an dieser Technik von meiner Seite aus beschäftigen.
Jetzt scheint ja der Atomausstieg besiegelte Sache zu sein. Wie sehen Sie das? Hat sich da jetzt so ein kleiner Traum erfüllt, den Sie schon als junger Mann hatten? Und wie schätzen Sie heute die Lage ein?
Im Moment muss man eigentlich sehr aufpassen, weil wenn Frau Merkel weg ist und die Kosten von Corona in den nächsten Jahren auf die Gesellschaft zukommen, wird die Diskussion bestimmt hochgefahren, diese Kernkraftwerke vielleicht doch nicht abzuschalten und vielleicht doch auch noch modernere, sichere wieder zu bauen. Und diese Kernkraftwerke und die Kernenergie ist ja nur für mich ein Beispiel, an dem man sehr gut diesen Einfluss des Menschen auf die Welt und seine Möglichkeiten, die Welt vielleicht noch länger für Menschen zu erhalten oder sie einfach nur auszubeuten, festmachen kann. Also das war für mich immer halt ein ganz deutliches Bild. Also es gab auch Arbeiten zum Beispiel von mir zum Verbrennungsmotor, weil ich eigentlich schon ganz früh, schon in meiner Schulzeit es nicht verstehen konnte, dass man quasi zu dem Zeitpunkt, als der Verbrennungsmotor für das private Beförderungsmittel eingesetzt wurde, hätte man genauso gut den Elektromotor einsetzen. Siemens hat diesen Motor ungefähr zur gleichen Zeit wie Daimler seinen Motor entwickelt. Und ich konnte überhaupt nicht verstehen, wie man diese Welt so zustinken konnte, schon als Jugendlicher mit diesen Autos. Also es war mir, und ich habe dann auch mal Arbeiten gemacht dazu. Aber das ist nicht so scharf hinzubekommen wie mit dieser Kernenergie. Die war mir immer so überdeutlich, wie der Mensch da mit der Welt und mit sich selber umgeht, nur um irgendwelche temporären Vorteile auf der finanziellen Ebene zu bekommen.
Ja, super Thema, Herr Schweizer. Haben Sie dazu auch eine Arbeit gemacht? Zu der Ölindustrie quasi?
Ja. Aber ich habe die Bilder nicht gefunden. Und auf meiner Dokumentearbeit 1992 hatte ich in 7 Banken auf 11 Fenstern solche Fratzen montiert, wie ich sie gerade beschrieben habe, die ich in diesen französischen Landschaften auch entwickelt hatte. Ich war im Deutschen Museum in München gewesen und hatte von diesen ganzen Meisterwerken der deutschen Ingenieurkunst hatte ich Fotos gemacht. Also was weiß ich, von dem ersten Röntgenapparat, von dem ersten Daimler-Motor, von dem ersten Dieselmotor und so weiter, bis hin zu Hahns Tisch, an dem er die erste Kernspaltung entwickelt hatte. Das hatte ich alles fotografiert in München, auch immer doppelt, sodass ich immer 2 Negative hatte zum Kontern und habe daraus praktisch diese Fratzen der Meisterwerke der deutschen Technik entwickelt, die eigentlich die Grundlage sind ja für das Geld. Es landet erst dann die anderen Gesichter des Geldes. Und diese Fratzen auch vom Dieselmotor oder vom ersten Daimler-Verbrenner, die hingen dann in den Schaufenstern der deutschen Bank, der Banken in Kassel als große Siebdrucke. Also so groß wie so Schaufenster sind, riesige Siebdrucke, die waren geklebt und waren aus meinen Fotomontagen entwickelt. Hatten verschiedene Farben, und zwar immer die Farben des Geldes, der Banknoten. Und da war es dann sogar so, dass ein Fenster eines Morgens eingeworfen war. Und das war dann das Fenster mit dem Dieselmotor. Ich weiß nicht, warum man, also es gab auch die Flugzeugmotoren von Messerschmitt und so weiter. Es gab von Fiesler eine Maske. Also es gab Dinge, die eigentlich viel schlimmer waren, weil sie im Krieg entscheidend eingesetzt waren und Kassel dadurch auch zerbombt wurde. Da hat man, das Fenster ist unbeschadet geblieben, aber der Dieselmotor, den haben sie mir eines Nachts eingeworfen und das wurde dann aber ganz schnell ersetzt wieder, weil man wollte gar keine Diskussion entfachen, warum jetzt so ein Automobilmotor einen Backstein getroffen hatte.
Ja, und genau eine Woche später, in Episode 46 am 9. April 2021, hatte ich Jens Koch zu Gast, der sich einen Namen gemacht hat als Promi-Fotograf in Berlin. Hören wir mal rein, was er berichtet.
Ich stelle mir das so vor, wenn jetzt jemand vor mir steht, der total in der Öffentlichkeit steht, da ist man noch aufgeregt, oder? Das war doch bestimmt so, oder?
Das war tatsächlich so und ist heute in Teilen immer noch so. Und das ist auch gut, weil einen das motiviert und man merkt, dass man daran noch Spaß hat. Also wenn ich da nicht mehr eine gewisse Aufregung hätte und gelangweilt wäre, das wäre dann so der Untergang, glaube ich. Aber ich bin da immer noch aufgeregt, ja. Weil man halt ein Bild im Kopf hat und sich vorher auseinandergesetzt hat mit der Person, die man fotografieren wird. Wer ist die Person? Im besten Fall findet man die noch richtig gut oder bewundert sie, weil man die Musik mag oder die Filme, und dann hast du ein Bild im Kopf, was man vielleicht mal machen würde, kriegt dann im Kopf ein Gefühl dafür, wie die Person vor der Kamera wirkt und bereitet sich intensiv darauf vor, was könnte man daraus kitzeln, wie weit kriegt man eine Person.
Ja, jetzt stelle ich mir natürlich auch vor, der Markus C. Hurig hat das auch so schön erzählt, dass er bei Politikern manchmal weniger als 2 Minuten hatte, also eine ganz kurze Zeit. Ist das bei den Promis auch so?
Das ist genau der Alltag, dass es dann oft heißt, ach so, Foto, wir machen noch ein Foto. Ja gut, komm, dann machen wir noch ein Foto. Das ist tatsächlich immer noch so, und 5 Minuten sind dann schon viel Zeit. Also da ich es ja gelernt habe, innerhalb von weniger Zeit ein gutes Foto zu machen, bin ich da so drauf gedrillt, halt eine gute Vorbereitung zu machen und zu wissen, wie kriege ich die Person innerhalb von 2 Minuten dazu, irgendwas Spannendes zu machen. Das fängt natürlich an mit, wie wirkt die Person vor der Kamera? Ist die eher entspannt? Verfällt die in so eine Schockstarre, wie auch manche einen überraschen? Ja, dann muss man da rein und meistens geht's gut. Und mir ist es immer wichtig bei den Fotos, dass es halt nicht so aussieht wie 2 Minuten zwischen Tür und Angel. Aber tatsächlich ist es meistens genau das.
Ja, du hast gerade gesagt, manche verfallen auch in so eine Schockstarre oder versteinern dann so. Aber da stelle ich mir natürlich vor, eigentlich stehen die doch einen ganzen Tag vor der Kamera. Ja, Politiker zum Beispiel.
Bei 9 von 10 Politikern ist es tatsächlich wirklich richtig viel Arbeit, da was hinzubekommen. Also die fällt mir jetzt spontan auch keiner ein, der tiefenentspannt ist. Also da sind mir Musiker und Schauspieler lieber, weil die natürlich, bei denen kommt es aus einer ganz anderen Ecke, die wollen das ja. Und sind dann dankbarere Motive, sage ich mal.
Ja, und am 16. April 2021 in Episode 47 hatte ich Donata Wenders zu Gast. Hören wir da mal rein.
Ja, ich bin natürlich durch deine Internetseite gesurft und habe mir mal die ganzen Bilder, die du da veröffentlichst, angeschaut. Und da sind ganz, ganz viele wunderbare Schwarz-Weiß-Porträts dabei. Wenn ich an Pina Bausch denke, diese Zerbrechlichkeit, die für mich da in dem Bild mitschwingt. Du hast es gerade auch so formuliert, dass du in dem Menschen genau das suchst, was er vielleicht ist, oder versuchst es zu finden, das, was er ist. Oder du hast auch am Anfang schon als liebenswert und liebevoll beschrieben. Ist das die Motivation, nach der du handelst und nach der du das versuchst zu suchen und zu finden?
Ja, das hast du eigentlich gut gesagt. Für mich ist es die Motivation, überhaupt die Kamera in die Hand zu nehmen, ist, dass ich nach diesem liebenswerten Moment suche. Und eigentlich könnte man den ja bei allen finden, aber dann gibt es ganz besonders transparente Leute. Ich nenne das transparente Leute. Also, oder auch, man könnte auch sagen, authentische Menschen, wo das Innere und das Äußere, also sich nach außen hin gut überträgt. Und die Pina Bausch ist so eine für mich gewesen, die hat, ich sag mal, ihr Herz in ihrem ganzen Körper ausgedrückt. Ja, und da war das für mich ich war auch ganz aufgeregt, und als ich sie fotografiert hatte, hatte so eine Ehrfurcht vor ihr. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich auf jeden Fall dieses Kostbare finden wollte. Und ich muss sagen, das ist immer der Moment, also immer meine Motivation, dass ich dieses Liebenswerte eines Menschen finden möchte.
Sehr schön, danke schön. Jetzt möchte ich nochmal in was reingucken, was mir auch aufgefallen ist beim Durchstöbern deiner Bilder, ist nämlich, dass es ganz viele Bilder gibt, ganz viele Aufnahmen gibt, in der die Bewegung eine Rolle spielt. Also die Bewegung, und Bewegung zu fotografieren heißt gleichzeitig Zeit zu fotografieren in der Fotografie, wenn man so möchte. Und das spielt dann also auch, denke ich mal, weil es doch sehr oft vorkommt, eine Rolle.
Ja, das hast du gut beobachtet. Für mich, das kann einerseits damit zu tun haben, dass ich eben aus dem Bewegtbild von meiner Ausbildung her komme, dass ich sehr gerne die Zeit oder die Bewegung mit in mein Bild reinnehme oder in das Porträt, also das Porträt, das ist ein Teil, dass die Bewegung ein Teil des Porträts ist, in einer, wie soll man sagen, wenn ein Mensch sich bewegt, kommt ja ganz viel von dem heraus, von dieser Haltung oder von etwas heraus, wie ein Mensch sich bewegt. Und das hat mich immer sehr berührt, mehr berührt, als wenn es dann still ist. Also habe ich mich stark auf Langzeitbelichtungen eingelassen. Dann hatte ich aber auch die Krux, Mann, jetzt ist alles unscharf. Das nervt. Und ich brauche irgendwelche scharfen Elemente in meinem Bild, sonst will ich das nicht weiter angucken. Und dann habe ich, das hat mich dazu geführt oder dazu gebracht, dass ich dann Techniken gesucht habe, in denen es dann auch scharfe Punkte gibt, obwohl ich eine Langzeitbelichtung habe. Also ich sage jetzt mal ganz krass gesagt, ich habe das Korn des Fotos ist dann scharf, aber das Motiv ist unscharf. Also das Korn, das Filmkorn, das heißt das Material, auf dem das da ist, das ist scharf, sodass mein Auge etwas hat, woran es sich halten kann. Und deswegen ist mir die Technik dann plötzlich auch ganz wichtig gewesen, immer auf was für Material ich das abziehe, das Bild. Weil wenn ich sage, ich sehe diesen Menschen gut oder besser in seiner Haltung, wenn ich ihn unscharf zeige, dann muss mein Material was Scharfes haben. Und das habe ich also, einmal war es das Filmkorn, dann war es, habe ich Fotogravüren gehabt, in denen ich also ganz mit ganz scharfen Linien, die Gravüren so, dass ich da eben ganz scharfe, markante Linien drin habe, die mir dann diesen Halt geben, den ich brauche.
Ja, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich diese Gespräche nochmal höre, da nochmal reinhöre, wie unterschiedlich die Gespräche sind und wie jedes Gespräch seinen ganz eigenen Charakter hat. Und eine Woche später, in Episode 48, am 23. April 2021, ging es dann mit Thomas Selig weiter vom Museum Folkwang, der ja hier in Essen am Museum Folkwang eben die fotografische Sammlung leitet. Hören wir da mal rein.
Ja, die Erweiterung des Fotografischen in den Raum, das hat Barbara Hofmann-Johnson auch so schön auf unserem Festival als Vortragsthema beschrieben. Das stellen Sie also auch fest, dass die Künstler sich jetzt viel raumbezogener bewegen und arbeiten, gestalten.
Ja, ich glaube einfach die Digitalität, also die sozusagen vor 20 Jahren begonnen hat, also wo Prozesse sich einfach grundlegend verändert haben, wo man sehr viel selbst machen konnte, sehr viel selbst entscheiden konnte, wo man nicht auf Lieferanten und so weiter angewiesen war, dass eigentlich dadurch viel mehr Entscheidungsfreiheit beim Künstler und bei der Künstlerin liegt und dadurch eigentlich eine Situation entsteht, dass man die Optionen auch ausbreiten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den klassischen C-Print denke, der jetzt irgendwie 40 Jahre lang das Darstellungsmittel war, um Farbfotografie darzustellen, haben wir heute verschiedene Träger. Wir haben, weiß nicht, das kann auf Vinyl gedruckt werden, das kann auf Pappe gedruckt werden, das kann auf Wand gedruckt werden. Da gibt es also 1000 Optionen und die werden natürlich heute durchdekliniert. Das sind Formen, die relativ schwer wahrscheinlich zu konservieren oder auch relativ schwer zu sammeln sind. Aber das ist ja vielleicht auch so eine der Herausforderungen, wie man als Museum darauf reagiert. Also bisher hatte man klassische Träger, den Silber-Gelatine-Abzug, den meinetwegen auch den Inkjet. Aber wir kommen jetzt eigentlich in so eine Phase rein, wo die Techniken einfach so explodiert sind, dass es natürlich interessant ist, kann man da wirklich mit dem Begriff des Originals noch hantieren oder muss man eigentlich sagen, wir würden jetzt in dem Falle eine Bildidee ankaufen, die dann in verschiedene Situationen dann angepasst wieder zu neuem Leben erweckt wird. Also da stellen sich grundlegende Fragen der Museumsarbeit. Das kommt alles auf uns zu, das klopft an unsere Tür, aber da muss man dann einfach dann auch für die Zukunft muss man da auch Antworten finden.
Ja, und Ende April am 30.04.2021 in Episode 49 ging es dann weiter mit einer Doppelfolge und zwar mit Johannes Reimann und Bastian Schwind. Hören wir auch da jetzt mal rein.
Wunderbar, ihr habt gemeinsam bei Rotemann in Wien studiert. Und wie ging das dann weiter? Wie kam dann der Entschluss oder wie fandet ihr zusammen und habt dieses Projekt Pre-Photography ins Leben gerufen?
Johannes und ich waren noch zufällig mehr oder weniger Nachbarn und haben halt sehr oft dann einfach in unserer Nachbarschaft zusammen abends ein Bier getrunken oder haben uns auf einen Café getroffen. Und da hat sich dann so langsam herauskristallisiert, dass wir auch sehr ähnliche Taktiken verfolgen oder sehr ähnliche Themen und Fragestellungen in unserer künstlerischen Arbeit verfolgen. Und so hat sich das dann so langsam aufgebaut, dass es dann dieser Zeitpunkt kam, dass wir gesagt haben, es gibt ja diese Fragestellung, die wir jetzt Präfotografie nennen. Und an der wollen wir zusammen arbeiten und ein Konzept erarbeiten. Und haben gesagt, wir haben jetzt schon so oft über unsere Kunstwerke und über unsere Arbeiten geredet. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass man mal was zusammen macht.
Ja, gehen wir da mal so ein bisschen rein. Und jetzt heißt ja die Ausstellung vor der Fotografie. Der Begriff Pre-Photography ist, glaube ich, auch schon gefallen. Und du hast jetzt, Bastian, gesagt, Prä-Fotografie. Erzählt uns noch mal so ein bisschen, worum es geht.
Es hat sich rauskristallisiert, dass es eigentlich nicht so richtig einen Begriff gibt für dieses Feld, das uns interessiert und in dem wir arbeiten. Also das, was wir machen, ist ja irgendwie fotografisch, aber also jetzt in der Ausstellung, die wir in Düsseldorf zeigen, ist auch kein einziges klassisches Foto zu sehen im herkömmlichen Sinn. Und wir haben gemerkt, also wenn man das dann irgendwie Leuten zeigt, dann versuchen die das in Medien einzuteilen und dann kommt dabei totaler Quatsch raus, weil dann ist das irgendwie zerpflückt zwischen Videokunst, Kultur, Zeichnung und weiß der Himmel was. Aber das, worum es eigentlich geht, ist total vorbei. Die Ausstellung in Düsseldorf heißt jetzt vor der Fotografie, weil es, glaube ich, weil es vielleicht noch leichter ist, das zu verstehen und dann Zugang zu finden. Also es war jetzt sehr lange Zeit diese Strömung der Postfotografie sehr wichtig in diesem fotografischen Diskurs, in diesem fotografisch-künstlerischen Diskurs. Und die Idee, die damit verbunden ist, praktisch Fotografie zu überwinden, weil sie so ein alltägliches Medium ist, dass sie überall vorhanden ist. Und wir machen jetzt aber praktisch, Jolanda Wessel hat das so schön genannt, eine Faltung, eine Falte, die eigentlich wieder zurück oder die zurück und nach vorne eigentlich geht, die in beide Richtungen geht, indem wir sagen, wir gehen vor die Fotografie. Und dieses Vor versteht sich aber also mehrdimensional, also nicht nur zeitlich oder chronologisch, sondern auch räumlich und auch konzeptionell und also dieses Vor ist sehr vielseitig gedacht und weil die Fotografie so wichtig ist, die Bedingungen für Fotografie nochmal genauer zu untersuchen und sich zu fragen, was bedeutet das denn und was liegt dem eigentlich zugrunde? Also, dass eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt nochmal ist, so Grundlagenforschung zu betreiben, weil die Fotografie so ein wichtiges Medium und so ein zentrales Medium ist, das uns so permanent umgibt.
Was Johannes gesagt hat, eben, dass das auch immer so ein Problem ist, wenn Leute einem fragen, was machst du künstlerisch? Und man fängt dann so an, rumzueiern, naja, man arbeitet fotografisch, aber erwartet keine Fotoausstellung. Haben wir halt in Verbindung damit gebracht, dass es keine Begrifflichkeit gibt. Wenn du in der Postfotografie arbeitest, dann hast du diesen Begriff und wenn du dann Leute sagst, du arbeitest in der Postfotografie, dann hat man eine Vorstellung, was man zu sehen bekommt oder was die Themen sind. Weil wir sind ja nicht die einzigen Menschen, die diese Themen haben oder die so mit der Fotografie umgehen, wie wir damit umgehen. Also wir sind ja nicht alleine. Und aber es hat eben so gefehlt, dass es da einen Begriff gibt, damit man überhaupt über diese Arbeitsweise oder über diese Themenstellung wirklich diskutieren kann. Das war auch einer so dieser Hintergrundgedanken. Also eine Diskussionsgrundlage schaffen, wo man mehrere Positionen verbinden kann.
Ich finde es schön, dass ihr da auch schon so ein bisschen, wenn man so will, epochal denkt, nämlich Präfotografie. Das klingt ja auf jeden Fall sehr groß. Und ich finde auch gut, dass ihr diese ganzen Begrifflichkeiten mal so aufbrecht. In meinem Fragenkatalog stand ja auch im Vorfeld drin die Frage, arbeitet ihr mit fotografischen Bildern oder mit Fotografie?
Also ich für meinen Teil würde behaupten, ich mache Fotografie, also ganz, ganz klassisch Fotografie, weil Fotografie ja praktisch, also Foto, Licht, Graphie, Graphem, das Zeichen. Wir haben vorher jetzt gerade noch so ein bisschen mit Basti telefoniert und gescherzt. Eigentlich sind wir so richtig orthodoxe Fotografen. so wirklich ganz, ganz, also die das wörtlich nehmen. Also ja, insofern würde ich schon sagen, dass wir Fotografen sind, aber vielleicht nicht, nicht der Vorstellung dessen, was Fotografie für viele bedeutet, entsprechend, sondern eher vielleicht in einem wörtlicheren Sinn Fotografen.
Ja, das ist interessant. Wie wörtlicher nehmt ihr das denn dann, Bastian, als andere Fotografen?
Ich glaube, dass wir das, was beim Johannes und also beim Johannes und bei mir, besonders eben jetzt auch in der Ausstellung in Düsseldorf, sehr offensichtlich ist, dass eben nicht das Resultat der Tätigkeit eines Fotografen im Mittelpunkt steht, sondern alles das, was mit dem Fotografen oder Fotografin und vor ihm, hinter ihm geschieht. Also so diese, wie soll man sagen, dass man, wenn man sich unsere Arbeiten anschaut, sich Fotografie anschaut. Aber eben kein fotografisches Bild, wo man seine Informationen schön ablesen kann, sondern man schaut sich das Konstrukt Fotografie an. Und das aber auch in einer Vielzahl an Medien oder auch Aspekten. Also was auch in der Vorfotografie zum Beispiel ein Aspekt ist, ist eben auch dieses Prozesshafte an der Fotografie. Dass es ja eine Aneinanderkettung an verschiedenen Prozessen ist. Sei es nämlich auch zum Beispiel gedankliche Prozesse, sei es eine Vorstellungskraft. Damit man überhaupt fotografisch denken kann, muss man sich ja Bilder vorstellen können zum Beispiel. Und halt eben untersuchen, was der Begriff Fotografie auch bedeuten kann. Und das, ich glaube, das bringt es genau auf den Punkt, wir zeigen Fotografie und keine Fotografien. Also kein Resultat, sondern den Prozess.
Ja, nicht das Resultat, sondern den Prozess zeigen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, nach wie vor sind alle Episoden, die ich hier vorgestellt habe, nach wie vor online zu hören bei allen bekannten Podcast-Plattformen. Ja, und in Episode Nummer 50 und damit war dann die Staffel 2 zu Ende mit insgesamt 25 Episoden hatte ich am 7. Mai 2021, also fast genau vor 3 Jahren, Andrea Grützner zu Gast. Von Andrea werden wir hier im Podcast demnächst noch etwas mehr hören, aber dazu ein anderes Mal mehr. Hören wir mal rein in die Episode Nummer 50, die letzte Episode der zweiten Staffel 2021. Absolut. Und du schaust ja auch über den Tellerrand hinaus. So kommt es mir vor. Also deine Bilder wirken so, als hängen sie irgendwo zwischen den Medien, zwischen Fotografie, Collage, Malerei und auch in der Präsentationsform, die du wählst, gehst du teilweise unkonventionell damit um. Kannst du ein bisschen mehr über diese Prozesse und deine Strategie erzählen?
Ja, ist eine spannende Frage. Also ich hatte mir das auch mal notiert, weil das für mich ja eigentlich so ein Spiel ist mit den ganz unterschiedlichsten Abstrahierungsprozessen und die können natürlich ganz verschiedene Dinge beinhalten. Also einerseits arbeite ich sehr häufig analog, das heißt noch mit einer Fachkamera und es ist ein sehr konzentriertes, langsames Arbeiten auf 4x5 Inch-Film oder eben dann auch Rollfilm. Und dann gehe ich häufig über den Scan-Prozess. Und beim Prozess selber, also einerseits natürlich quasi zum Beispiel, wenn ich vor Ort bin, im Falle vom Erbgericht, habe ich mit farbigem Licht gearbeitet und dadurch den Raum in Szene gesetzt oder transformiert durch diese leuchtenden Schatten. In anderen Fällen arbeite ich, oder auch dort arbeite ich sehr viel auch mit Maßstabsverschiebungen, Perspektivverschiebungen. Es geht häufig um eine sehr konzentrierte Einrahmung oder auch Fragmentierung von Räumen. Ich löse Gegenstände heraus und das auch auf unterschiedlichste Art und Weisen. Also einerseits im analogen Prozess, aber natürlich auch im digitalen, indem ich sie dann später zum Beispiel einfach freistelle, digital kollagiere. Ich setze Dinge wieder neu zusammen. Ich benutze Materialien aus den unterschiedlichsten Kontexten, also tatsächlich aus dem Analogen, aber eben auch, arbeite auch mit Screenshots, mit Bildern von meinem Handy. Ich fange an, Mehrfachbelichtungen zu machen, habe dann natürlich auch Arbeiten, in denen es, die ich in den Raum erweitere und zum Beispiel falte. Und da auch wieder mit so, ja eigentlich mit der Wahrnehmung von Raumspiele, einerseits natürlich mit dem, der abgebildet ist, aber auch mit dem Bildraum. Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche eigentlich Verfremdungstechniken, wie ich das, was vertraut ist, vielleicht ins Unvertraute und wieder zurückschiebe.
Sehr schön, das Vertraute ins Unvertraute schieben.
Also ich würde sagen, dass die dass es so eine Form ist von making strange, also etwas seltsam machen und dadurch noch das durchscheinen zu lassen, was einem vertraut erscheint. Und dadurch erreicht man auf eine Art und Weise so eigentlich so Kippmomente oder Vexierbilder, die täuschen und man schaut sie an und kann sie danach erst so nach und nach entschlüsseln oder vielleicht auch nicht. Und das finde ich einfach spannend auf der, einfach wenn ich auch persönlich Bilder anschaue, ist das für mich reizvoll. Und da merke ich, dass es mich auch immer wieder anzieht, dass ich dagegen ankämpfe, aber dann irgendwie geht es mir dann doch häufig auch darum.
Und wenn dich das anzieht, was stößt dich dann ab?
Ist das so ein bisschen eine Frage, die darauf impliziert, was ein gutes Bild ist? Weil eigentlich auch das, was die du ja häufiger stellst, auch in deinem Podcast.
Eigentlich immer, ja.
Das ist auch wirklich eine sehr gute Frage, weil man sie natürlich eigentlich auch nur wieder, genauso wie die Frage nach dem Fotografischen im Kontext beurteilen kann. Aber wenn ich das jetzt auf mich beziehe, sind mir bestimmte Dinge während meinen letzten Jahren hängen geblieben, die unterschiedlichste Mentorinnen in mir so festgesetzt haben. Und da gibt es bestimmte Sätze, die ich kann die mal grob zitieren, die ich aber ganz spannend finde und die eigentlich darauf, die sich dann zum Beispiel darauf beziehen, dass, wie du gerade sagst, was passiert, wenn dich etwas abstößt, weil das kann ja auch genau der spannende Moment sein und der wichtige. Aber das sind auch ein bisschen so Nerd-Fragen.
Nein, das ist Quatsch, bitte.
Ja, aber die Aussagen, die waren eigentlich ganz spannend. Und zwar ein ganz frühe war von Michele Baviera, der ein sehr renommierter Grafikprof, eben noch in Konstanz, ein Schweizer Grafiker gewesen ist. Und er sagte immer, schön ist keine Kategorie, sondern nur gut. Und da fing schon bei mir das erste Nachdenken nach eigentlich zwischen dem Unterschied zwischen dem schönen und dem guten Bild. Und das hat er ungefähr in jeder Stunde, die wir hatten, gesagt. Also es kam so sehr häufig, auch aus demselben Umfeld, mein Fotoprof Valentin Worms meinte irgendwann später mal zu mir, als ich ihm eigentlich aus Bielefeld erst Bilder zeigte, du weißt schon, dass ein wirklich interessantes oder gutes Bild erst das ist, wo es hakt. Also es muss in dem Bild irgendetwas geben, was hakt, was nicht ganz aufgeht, was nicht ganz stimmt. Und darüber habe ich sehr lange nachgedacht und denke, glaube ich, auch immer noch drüber nach. Aber auch, weil es natürlich eine sehr offene Aussage ist. Also Katharina Bosse, die natürlich seriell arbeitet, aber auch durchaus ja von dem Einzelbild ausgeht, oder ihr ist das Einzelbild sehr wichtig, hat öfters mal betont, wie wichtig es ist, dass man sich die Ränder anschaut und dass über die Ränder ein Bild aktiviert wird. Und auch das merke ich in meinen eigenen Bildern, dass es mir unbewusst, aber bewusst doch häufiger auch darum geht. Wenn ich dann tatsächlich konkret an der Bildgestaltung oder ja Bildkonstruktion eigentlich arbeite. Und dann natürlich auch noch dieser Hinweis, ich weiß gar nicht, wann der mal kam. Irgendjemand hat mal gesagt, du musst erst 1000 Bilder machen und dann kommt erst ein gutes bei raus. Und was ich daran nicht uninteressant finde, ist, also abgesehen davon, dass, glaube ich, jeder 15-Jährige jetzt inzwischen schon also mehr als 1000 Bilder gemacht hat, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, ist diese Sache, dass man dass Bilder irgendwie lange arbeiten müssen und liegen müssen, ehe man sie aus einem Abstand heraus vielleicht auch einfach nochmal anders betrachtet oder neu betrachtet, dass es ihnen gut tut, wenn sie eine Zeit lang zum Beispiel im Atelier hängen und ich sie immer wieder anschaue, wenn sie dann irgendwie Bestand haben, dass sie dann häufig für mich erst funktionieren. Und da kann ich auch gar nicht richtig sagen, warum das eigentlich so ist. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut, einfach mal ein Bild 3 Wochen aufzuhängen und es sich immer wieder anzuschauen. Und ja, dass es auch einfach Arbeit ist und dazwischen es super viele, also das braucht es ja auch, super viele Dinge gibt, die eben nicht funktionieren oder die produziert werden müssen, damit danach eigentlich erst die anderen entstehen. Und dass es so eine Form des Prozesses ist. Und dass man eben nicht alles eigentlich planen kann, was man ja immer als Idee hat, dass man Dinge so schön voraussagen will, okay, das muss dann funktionieren. Aber häufig ist es eben das, was dann doch, sagen wir mal, in diesem Zwischenmoment passiert. Und all diese Dinge sind total schwer zu beschreiben und funktionieren, glaube ich, erst über den Prozess oder über die Praxis, die man dann hat.
Und über die Erfahrung.
Und über die Erfahrung, genau. Ja.
Ja, du hast es gerade auch so schön beschrieben, wie du dann ein Bild im Atelier an die Wand hängst, es 3 Wochen lang anschaust und es dann weitergeht. So habe ich das auch immer gemacht in meinem Atelier, dass ich dann Bilder hingehängt habe und ich habe immer gesagt oder gedacht, dass wenn das Bild diese Blicke von mir ertragen kann 3 Wochen lang, dann ist es auch wert, in einer Ausstellung oder in einer Publikation gezeigt zu werden.
Spannende Sache. Also ja, das ist bei mir ja total ähnlich. Die Frage ist, und auch die wichtige, es braucht ja auch die anderen Bilder dazwischen. Also einerseits natürlich die nie gesehen werden und die einfach produziert werden im Prozess, weil sie wichtig sind. Andererseits ja auch die erstmal nicht knallen, sofort anziehen, sondern vielleicht auch die leiseren, stilleren sind, die aber total wichtig sind, um zum Beispiel die Serie zu tragen. Und die anderen Bilder ja eigentlich zu fördern oder stärker zu machen. Also die müssen irgendwie da sein, aber funktionieren zum Beispiel im Galeriekontext dann auch eher als im Gesamtwerk oder in dieser Gesamtserie, aber zum Beispiel nicht unbedingt sind es dann die Bilder, die verkauft werden. Aber sie sind dennoch wichtig, dass die eben auch da sind. Und das merkt man natürlich dann auch erst, wenn da eine Reihe von Bildern hängt, okay, wie funktionieren die auch zusammen und wie bestärken die einen vielleicht die anderen? Und kann man sie aus diesem Grund vielleicht gar nicht rausnehmen und sie sind trotzdem wichtig, so. Obwohl sie als Einzelbild vielleicht erstmal so nicht direkt anziehen oder ja, so stark sind.
Ja, das war's für heute mit dem letzten Teil des Rückblickes der 2. Staffel aus dem Jahr 2021 mit Episode 45. bis 50. Es ist wirklich immer wieder interessant, in die Gespräche von 5 Jahre sind es noch nicht, aber von 3 oder 4 Jahren reinzuhören, denn viele Gedanken sind damals schon diskutiert worden, die wir genauso heute wieder und weiter diskutieren und diskutieren sollten. Alle Episoden sind, wie gesagt, nach wie vor online, überall, wo es Podcast gibt. Und ich danke euch fürs Zuhören, Mitdenken und dabei sein, die fotografischen Bilder und ihr seid der Grund, warum ich diesen Podcast weitermache. Und danke auch an dieser Stelle noch einmal allen ganz herzlich, die am Deutschen Fotobuchpreis teilnehmen und Bücher einreichen für das Kulturgut Fotobuch. Großartig, großartig, großartig kann ich da nur sagen. Und das Online-Formular ist noch bis zum 15. Juni online. Und schon mal ein kleiner Tipp, vom 15. bis zum 19. Oktober 2025 sind wir wieder mit den nominierten Büchern auf der Buchmesse in Frankfurt. Da lohnt sich in jedem Fall eine Reise hin für alle, die Bücher lieben. Und Save the Date am 22. November 2025 wird in Regensburg in der Städtischen Galerie im Leeren Beutel die Deutsche Fotobuchpreisverleihung stattfinden im Rahmen des Internationalen Festivals Fotografischer Bilder. Ja, wer sich über das Festival informieren möchte, der schaut einfach mal vorbei unter www.festival-fotografischer-bilder.de und trägt sich am besten in den Newsletter ein. Dann bleibt ihr einfach regelmäßig und aktuell informiert. Kann ich nur noch sagen, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.